Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Webnet-Snacks. Heute dreht sich alles um das Thema KI. In diesem Podcast hatten wir ja schon so einige KI-Folgen, aber bisher nur mit dem Schwerpunkt KI und Paid Media Marketing. Wenn euch das Thema interessiert, schaut gerne einmal in unsere Folgen, da werdet ihr ganz sicher fündig. Heute geht es allerdings darum, wie ChatGPT bzw. KI unser Leben als Social Media Manager bereichert, aber auch, wo die Grenzen liegen. Zu Gast ist heute Hanna, Social Media Managerin und bei uns in der Abteilung die KI-Beauftragte. Hallo Hanna!
Hi Inga, freut mich, dass ich da sein
ja,
darf.
Ja, dein Podcast-Debüt.
Jawohl!
Das ist ja immer ganz was ganz Besonderes. Ja, das ist ja immer was ganz Besonderes, aber ich freue mich, dass du heute hier bist. Denn du bist natürlich die optimale Kandidatin für dieses Thema. Denn dein Herz schlägt ja neuerdings für KI oder... Wo kommt diese Leidenschaft her?
Ja, tatsächlich eine gute Frage. Denkt man nämlich eigentlich gar nicht so, ne? Genau, ja. Also tatsächlich hat das angefangen, als ich im Dezember letzten Jahres gedacht habe, oh Mensch, Mist, KI kommt, das wird immer wichtiger, ich muss mich damit befassen. Und dann habe ich tatsächlich hier auch in der Abteilung gesagt, hier, ich will so ein OMR-Deep-Dive mit Patrick Klingberg damals einmal teilnehmen. Ja, ja. Das habe ich dann auch gemacht. Und das fand ich wirklich sehr, sehr bereichernd, kann ich jedem auch nur ans Herz legen. Okay. Also das hat mir so die ersten Möglichkeiten, was damit zu tun hat, wie das Ganze so funktionieren kann, einmal eröffnet. Und dann habe ich tatsächlich im Frühjahr, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe ja einen Blumengarten. Und ich habe ein Workbook geschrieben, weil es mich total genervt hat, dass ich jedes Jahr, es ist ja immer wieder das Gleiche beim Aussäen, immer wieder nachschlagen musste. Was ist es jetzt? Ist es ein Kaltkeimer? Ist es ein Lichtkeimer? Und so. Und dann dachte ich, jetzt hältst du das einfach alles einmal fest. Ist doch super. Kannst du ChatGPT dafür benutzen und dann hast du den Bums einmal und kannst immer wieder drauf zugreifen. Und dann habe ich tatsächlich einfach mich hingesetzt, ChatGPT aufgemacht und habe in der Canva-Version einen längeren Text verfasst. Und mir sind wirklich einfach die Schuppen von den Augen gefallen. Also wirklich, ich habe tatsächlich gemerkt, was für eine unglaubliche Bereicherung das sein kann, so einen Schreibbuddy einfach an der Seite zu haben. Und jemand, der immer da ist, den ich immer was fragen kann, wo ich dann markieren kann, überarbeite mal das so, überarbeite mal so, das speichern wir jetzt hier ab und dann machen wir da weiter. Ein eigener Mitarbeiter beim Schreiben, großartig. Ja. Ja. Also wenn mir das jemand in Studentenzeiten gesagt hätte, dass man
Hanna,
sowas mal hat.
Ich denke das
hat,
ja auch häufiger. Ne?
Dann denke ich so, meine Güte.
Das Leben wäre so viel einfacher gewesen.
Wie schnell wäre ich mit meiner Magisterarbeit fertig gewesen. Und nicht, weil ich das nicht geschrieben hätte, sondern einfach, weil du diese Hilfestellung sozusagen
total. Hast, ne? Und wann war denn so in deinem Job so der erste Aha-Moment, wo du so gemerkt hast, okay, hier verändert sich was und es gibt irgendwie ein vor KI und ein nach KI.
Ich weiß gar nicht, ob ich das so in vor KI und nach KI tatsächlich einteilen kann, weil ich finde, momentan ist es ja noch eine sehr individuelle Angelegenheit. Also klar, wir haben natürlich Matthias hier und der dafür zuständig ist, eben KI in der ganzen Agentur. Er winkt, deshalb war ich gerade irritiert, zu etablieren als Ansprechpartner auch für alles, was sehr gut ist. Aber letzten Endes in dann wirklich diesem Moment, du als Social Media Manager bist verantwortlich und sitzt vor deinem Computer und musst den Redaktionsplan feedbacken. Mhm. Oder du bist verantwortlich für die Strategie. Das sind deine Workflows, das sind deine individuellen Arbeitsvorgehensweisen. Ja. Und da ist ja jeder doch sehr auf sich selber sozusagen zurückgeworfen und natürlich auch verantwortlich zu sagen, inwieweit beschäftige ich mich damit, inwieweit nehme ich das als Hilfestellung auch wahr oder inwieweit mache ich erstmal so weiter wie bisher. Ich für mich kann nur sagen, dass es für mich definitiv ab diesem Moment, wo ich verstanden habe, was damit möglich ist, im Frühjahr, ungefähr so im April, gab es für mich bei meiner täglichen Arbeit kein Zurück mehr im Sinne von, dass ich, bevor ich einen Arbeitsschritt mache, überlege, kann ich das benutzen? Und wenn ja, sinnvoll oder ist es Quatsch in diesem Zusammenhang? Ja. Das sind so diese Gedankenschritte, die immer im Hinterkopf laufen. Ja. Okay. Und das ist natürlich nicht immer ideal. Also manchmal läuft es gut und manchmal läuft es schlecht. Ja. Also das muss man halt auch so sagen. Es gibt da kein Fahrwerk sozusagen. Ne? Manche aber Workflows laufen gut, manche nicht so gut. Absolut. Und dann lernt man wieder was. Aber das macht man eben nur, wenn man es tatsächlich auch anwendet.
Ja. Ja, nun sagst du ja, dass jeder KI so ein bisschen individuell nutzt, aber gibt es denn so allgemeine große Herausforderungen im Social-Media-Alltag, wo KI helfen kann?
Also ich finde, bei der Eine der größten Herausforderungen, die wir ja haben, ist, wenn wir schnell Feedback brauchen in Bezug auf zum Beispiel eine aktuelle Markenlage. Also wir wollen recherchieren für einen Kunden, der hat einen neuen Mixer und wir wollen wissen, was ist eigentlich da draußen los? Mhm. Welche Leute sind da unterwegs? Wie vermarkten die ihre Produkte? Welche Stärken, welche Schwächen? Was sagen die Kunden dazu? Was haben wir früher gemacht? Wir haben entweder recherchiert, wir sind selber hingegangen und haben die Daten analysiert oder wir haben sehr viel Geld für eine Marktanalyse ausgegeben. Ja. Also das sind ja die zwei Möglichkeiten, die wir letzten Endes hatten. Und jetzt haben wir noch eine dritte, die wir ins Boot holen können. Ja. Und das ist ganz einfach zum Beispiel eine Deep Research, entweder bei ChatGPT oder einem anderen LLM seiner Wahl oder eben bei Perplexity, wenn man den direkten Zugriff zum Beispiel auf Foren und sowas braucht. Da haben wir einfach momentan Möglichkeiten, was diese Recherchearbeit betrifft. Die ist schon unglaublich und die kann ich jedem nur ans Herz legen. Das muss man auch eben ausprobieren. Da muss man seine Favorites finden, da muss man auch ins Prompten kommen. Für so eine Deep Research kann man natürlich nicht prompten, mach mir eine Marktanalyse, sondern dann muss man sich natürlich hinsetzen und sich mit dem Prompt ordentlich auseinandersetzen. Aber das finde ich ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, die wir einfach vorher nicht hatten. Ja. Diese Funktion war da. Ja. Und dann hatten wir diese Möglichkeit, das zu nutzen. Ja. Für unsere Arbeit, bevor wir eigentlich in die tatsächliche Arbeit gehen, aber als Datengrundlage sozusagen. Ja. Ne?
Das wir haben besonders als Agentur ja auch, weil wir uns ja auch in sehr viele verschiedene Kunden und Zielgruppen demnach reinarbeiten müssen. Ne?
Absolut.
Natürlich auch, ja. Total. Gibt es noch weitere Herausforderungen, wo du siehst, so, okay, das kann uns auf jeden Fall den Alltag grundlegend vereinfachen?
Ja, wo du es gerade hattest von diesen vielen verschiedenen Kunden, die wir auch haben. Also ich sehe es jetzt zum Beispiel bei dem letzten Vorstellung, was wir im Meeting hatten mit dem Kunden in einer anderen Abteilung, aber nichtsdestotrotz mit sehr, sehr spezifischen Produkten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im B2B oder im B2C-Bereich auch unterwegs sind, wenn das Kunden sind, zu denen wir auch einfach als Social Media Manager eventuell schwer Zugang haben. Ich meine, ein Studio, da haben wir wahrscheinlich mehr Kontakt und können uns mehr mit der Zielgruppe zum Beispiel auseinandersetzen, als wenn das jetzt Hochsicherheitsschränke für Chemieunternehmen sind, sowas. Ne? Und da muss man doch sagen, da hat man ja momentan wirklich mit der Möglichkeit, diese Personas zumindest sie zu erstellen. Entweder mit ChatGPT oder mit Perplexity, mit dem Zugriff auf die Foren. Und die in das LLM seiner Wahl zu laden und dann tatsächlich einfach ganz basic Fragen zu stellen. Ja. Gib mir Aussagen, erreiche ich dich eigentlich mit dem Content? Mhm. Screenshot rein, sprich dich das an. Welche Sorgen hast du in Bezug auf dieses Produkt? Ich denke an den Hochsicherheitsschrank. Welche Features sind für dich besonders interessant? Also solche Sachen, wenn man jetzt von ganz weit entfernten Produkten, wenn je näher die Produkte an einem sind, desto mehr kann man natürlich dann auch beurteilen. Aber das gibt einem so ein Handling, ein Feeling auch für seine Zielgruppe, was einem ermöglicht, dann ganz anders in die Content-Erstellung auch eben reinzugehen.
Ja, total. Und nun bist du ja wirklich hellauf begeistert und brennst für das Thema. Allerdings gibt es ja immer noch genug Leute, die sich irgendwie nicht so richtig an das Thema rantrauen. Man sollte denken, okay, es wird so viel, ich sag mal schon fast Angst gemacht, dass wenn man nicht mitläuft mit diesem KI oder wenn man nicht aufspringt auf den KI-Zug, dass man da wirklich irgendwo dann auf der Strecke bleibt. Aber was sind denn die Gründe dafür, dass eigentlich manche Leute, sei es manche Kollegen vielleicht auch oder auch Kunden, sich halt einfach an das Thema nicht rantrauen?
Ich glaube, diese Berührungsängste und kombiniert mit eventuell schlechten ersten Erfahrungen sind so die Hauptgründe und diese große Gefahr im Hintergrund natürlich immer, dass es generische Ergebnisse ist, dass sich jemand ertappt fühlt, in Anführungszeichen. Ich habe ein LLM benutzt, ich habe ChatGPT benutzt, um meine Texte zu schreiben. Ich glaube, das sind letztendlich so die drei großen Punkte, auf die man da eingehen muss. Und da kann ich eigentlich nur dazu sagen, dass man diese Berührungsängste sind einfach eigentlich prinzipiell unbegründet, weil es kann ja nichts kaputt gehen.
Nee. Das stimmt.
Das ist ja das Schöne.
Du kannst nichts löschen.
Man kann ChatGPT nicht löschen. Man kann ChatGPT nicht. Wer das schafft, der hat es geschafft. Der hat andere Probleme, glaube ich, in dem Moment. Aber diese Berührungsängste, ich glaube so, man macht eben ChatGPT auf und es ist so eine große Blackbox. Mhm. Und dann kann man überlegen, wie kann ich das für mich ändern? Also welche Schritte muss ich tatsächlich machen, damit das für mich anders ist? Und die sehen für jeden anders aus. Mhm. Ist es tatsächlich einfach, sich hinzusetzen hinzusetzen und einen Einführungskurs zu machen? Ist es, sich hinzusetzen, und ChatGPT hat ja jetzt diese ganz tolle neue Funktion, Lernen und Studieren. Wenn man auf das Plus geht, dann geht ja das Dropdown-Menü runter mit diesen vielen verschiedenen Features, die ChatGPT hat. Und dann kann man bei Lernen und Studieren zum Beispiel eingeben, hallo ChatGPT, ich möchte alles wissen, was es zu LLMs zu sagen gibt. Erklär mir das, mach ein Quiz, damit ich das meinen Freunden erzählen kann. Wenn ich es meinen Freunden erzählen kann, dann habe ich es meistens ja auch verstanden. Ja, ja, ja. Dann benutzt man ChatGPT zum Beispiel dafür, wenn man gerne mit ChatGPT arbeitet. Ich schätze mal, die anderen LLMs haben solche Angebote mittlerweile auch. Also ich finde, da ist jeder ja selber sozusagen hat jeder ja selber die Möglichkeit, diese Blackbox für sich einmal zu erschließen. Ja. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man dann tatsächlich auch positive Erfahrungen macht und merkt, hey, da findet ein Fluss statt an Informationen, an Ideen. Je besser meine Prompts werden, je mehr ich mich damit beschäftige auch, was gutes Prompt Engineering ist, warum gutes Prompt Engineering auch so wichtig ist, um gute Ergebnisse zu erzielen. Ja. Und das in so ein Ping-Pong wird, so ein Hin und Her wird zwischen der Maschine und einem selber, dann checkt man auch einfach viel mehr, womit man es eigentlich zu tun hat, nämlich mit einem Stift und nicht mit dem Gehirn dahinter sozusagen.
Ja, sehr gut. Aber lass uns gerne nochmal auch ein bisschen konkreter werden. Und zwar wollen wir heute auch einmal das Thema Social Media Arbeit quasi als Social Media Manager und wie uns da tatsächlich KI, ChatGPT helfen kann. Wie kann denn KI ganz konkret bei der Ideenfindung oder eben auch bei der Contentplanung wirklich helfen?
Also ganz konkret bei der Ideenfindung bleiben wir mal bei dem Startmixer. Bevor ich da jetzt loslegen würde, würde ich auf jeden Fall, das würde ich ja sowieso machen, sonst kann ich ja gar kein Content erstellen. Ich brauche ja einen Kontext. Klar gibt man dem LLM eine Aufgabe, erstelle den Instagram-Post, das wäre die Aufgabe sozusagen reduziert, aber die alleine macht ja noch nichts sozusagen, sondern dann als nächstes kommt ja die Frage, welchen Kontext kann ich dem LLM geben, um gute Ergebnisse zu erzielen? Und dieser Kontext kann eben aus ganz vielen verschiedenen Dingen bestehen, zum Beispiel aus einer Deep Research, aus einem PDF, was ich eben als Vorbereitung auf mein Thema gemacht habe, plus Personas. Meine Zielgruppe, Best-Case-Szenario, der Kunde hat Zielgruppen, die tatsächlich auch, die man nehmen kann.
Die ich dann halt gerade quasi.
Genau. Oder die man dann nochmal reinhauen kann, sagen, das sind die echten Personas von meinen, die sind recherchiert, die sind marktanalytisch erschlossen, gib mir nochmal mehr baue auf denen auf. Also, dass man dann eben ein zweites Dokument hat, da sind meine Personas drin. Best-Case-Szenario, der Kunde hat bereits einen Kanal und wir können auf Daten zurückgreifen. Das heißt, wir sehen, was sind die Best-Performer, was hat gut funktioniert. Screenshots, ab damit in PDF. So, wenn ich dann schreibe, oder dann Best-Case-Szenario noch, ich weiß, ich will folgenden Ton, ich will, dass die Posts immer mit Du, dass die User immer mit Du angesprochen werden. Ich will, dass der Ton immer so und so aussieht. Das ist ja auch ganz individuell. Ja. Das kann man ja für keinen Kunden reproduzieren. Das ist ja diese Knowledge Base, diese Datengrundlage sozusagen, die dem LLM mitzugeben, ihm dann eine Aufgabe zu stellen und dann ein Ergebnis zurückzukriegen und dann mit dem Ergebnis weiterzuarbeiten. Mhm. Dann fängt die Arbeit für uns als Social Media Manager sozusagen an, uns zu sagen, so, okay, das sind die Ergebnisse. Ich habe ihm gesagt, hier, gib mir einen Contentplan, auf welche Punkte sollte ich mich im Herbst fokussieren. Und dann gehen wir den nächsten Schritt weiter und gucken, was ist für meine Personas wichtig und gehen dann in die Feinarbeit sozusagen.
Okay, perfekt. Was ich immer noch manchmal auch selber irgendwo Angst davor habe, ist, dass ich nicht richtig prompte. Und da frage ich mich immer, gibt es ein richtiges Prompten? Also muss ich die Wörter, die ich da eintippe, müssen die in einer bestimmten Art aufgebaut sein, damit ich da ein gutes Ergebnis kriege? Oder kann ich so, wie du jetzt quasi, ja sehr salopp quasi das immer formuliert hast, kann ich einfach reinschreiben, wie ich auch reden würde mit ihm?
Also prinzipiell ist Prompt Engineering ja mittlerweile ein eigener Berufszweig sozusagen geworden. Ne? Also wirklich interessant wird Prompt Engineering ja dann für die Leute, die tatsächlich automatisierte Workflows entwickeln, also wo jeder Prompt einfach wirklich sitzen muss und immer das gleiche Ergebnis sozusagen erzielen muss. Für uns im Social Media Marketing, glaube ich, ist schon wichtig, dass man Grundverständnis davon hat, wie ein guter Prompt aufgebaut werden muss, damit man ein gutes Ergebnis erzielt. Je konkreter, je mehr Kontext und je definierter die Prompts sind, umso besser werden die Ergebnisse, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Wie genau im Prinzip ist es immer ähnlich, egal wie man zuhört. Es gibt ja auf YouTube und OpenAI gibt selber Maßstäbe oder wie sagt man, also Leitlinien aus, wie das aufgebaut werden soll. Ich finde, da muss man sich selber auch genauso durcharbeiten. Aber prinzipiell ist es immer die Aufgabe, die steht im Vordergrund. Welche Aufgabe hat das LLM eigentlich? Und dann welches und dann der Kontext, der wie gesagt ganz verschieden aufgebaut werden kann. Der kann auch einfach nur eine Spracheingabe sein oder einfach, der muss nicht so ausgeklügelt sein oder mit Dateien unterfüttert sein. Der kann bei einem kurzen Prompt ja auch kleiner sein. Und Best-Case-Szenario, du hast noch ein konkretes Format, in dem du das eben ausgegeben haben möchtest. Das sind so die drei groben Bausteine. Und wenn du möchtest, kannst du ihnen natürlich auch noch eine Rolle definieren. Das machen ja ganz viele. Da gibt es auch Leute, die sagen, das ist super. Andere Leute sagen, nee, habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Das ist wiederum was sehr Individuelles. Und ich finde, das ist eben was, da muss man so ein bisschen in die Übung gehen. Ich kann dazu nur wirklich sagen, also ich benutze tatsächlich sehr, sehr viel den Prompt-Generator, den Matthias uns gemacht hat, also ein Custom-GPT.
Kannst du es einmal erklären?
Custom-GPT ist sozusagen eine Funktion, die ChatGPT anbietet, die einen festgelegten Prompt hat und die mir sozusagen immer ein Ergebnis auswirft, was genormt ist. Mhm. Also in dem Fall weiß der GPT, wie ein guter Prompt aussieht. Mhm. Das heißt, es reicht, wenn ich ihm sage, hey, ich brauche eine Deep Research zu folgenden Punkten, weil mich interessiert das und das, schreib mir den Prompt dazu. Und dann gibt er mir genau mit Aufgabe, Format, was er tun soll, was er nicht tun soll, einen riesen Prompt aus, den ich dann nochmal mir anschauen kann und wo ich dann sagen kann, ja, das soll der Prompt machen und das nicht. Ja. Aber ich muss halt diese ganze Brain-Arbeit, wie muss der jetzt fein im Detail aussehen, dass er dann auch wirklich in der Deep Research alles abgreift, was für mich wichtig ist. Ja. Das muss ich nicht mehr machen, sondern das wird vorher einmal für mich erledigt. Okay. Genau. Und je mehr ich quasi von dem einen Prompt will, würde ich sagen, ist so die Faustregel, umso besser muss er durchdacht sein.
Okay. Und kann, sagen wir mal, ich arbeite in einem kleinen und mittelständischen Unternehmen, kann ich so ein Custom-GPT mir selber erstellen oder muss ich dafür irgendjemanden beauftragen, wenn man jetzt keinen Matthias zur Seite hat?
Trickfrage. also man kann diesen Custom-GPT definitiv selber für sich erstellen. Ich würde jedem, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, auch tatsächlich ans Herz legen, das zu tun, weil in dem Moment, in dem man tatsächlich auf Custom-GPT erstellen drückt, sich das Ganze anschaut, wie das aussieht und tatsächlich die Funktion dahinter versteht, ein Custom-GPT ist wirklich auch wieder nichts anderes, als du sollst eine Knowledge-Base hochladen und wir erstellen zusammen einen super Prompt, den wir dann immer anwenden. Da wird, glaube ich, da wird schon ganz viel deutlich, um was es eigentlich geht. Schön ist auch immer ChatGPT zu fragen, lass uns zusammen einmal brainstormen, welche Workflows ich eigentlich habe in meiner täglichen Arbeit und die sich dann eben auch lohnen, für die sich ein Custom-GPT lohnt. Nicht jeder Arbeitsaufgabe braucht ein Custom-GPT. Und dann lass ihn uns zusammen erstellen. Führ mich Schritt für Schritt für Schritt durch die Dinge, die ich tun muss, um genau diesen Custom-GPT für meine Arbeitserleichterung zu erstellen. Wenn man jetzt natürlich aber wirklich einen sehr ausgefeilten Custom-GPT haben möchte und auf unsere Erfahrungswerte zurückgreifen möchte, dem kann ich natürlich nur raten, sich an uns zu wenden.
Ja. Aber das ist wirklich, finde ich, ein sehr, sehr, sehr wertvoller Tipp, einfach ChatGPT Fragen zu stellen. Das hört sich so blöd an und es liegt irgendwie so nah, aber wenn man gar nicht weiß, dass das auch funktioniert, dass man einfach ChatGPT dafür nutzen kann, um einem was zu erklären, was man als nächstes tun soll, um ihn vernünftig oder sie
Ich bin auch immer nicht klar, wie ich gendern soll.
Für mich ist es irgendwie ein Ehr. Finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr hilfreichen Tipp. Und hast du vielleicht so ein Best Case wirklich aus der Praxis, wo du halt sagst, okay, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist perfekt, ein perfektes Beispiel, um Leuten zu zeigen, was ChatGPT eigentlich kann.
Wir hatten gerade tatsächlich bei einem Kunden den Fall, dass meine Kollegin, die für die Erstellung der Creatives zuständig ist, nicht da war, die war im Urlaub. Ich hatte die Creatives auf dem Tisch und dachte so, Mensch, ich bin mir nicht sicher bei dem einen Creative, ob das die Zielgruppe so erreicht oder nicht. Und habe dann eben in ChatGPT, ich hatte da ja mein Projekt eingerichtet, einmal Screenshot ganz blatt aus dem Maßnahmenplan reingehauen und habe gesagt, hier, gib mir mal bitte Feedback. Ich bin ein bisschen unsicher, was sagen meine Personas dazu? Zusätzlich war es auch ein Thema, in das ich mich und eine Zielgruppe, in das ich mich schwer reindenken kann. Genau, und da wurde eben, kam eigentlich durch die Bank zurück, das ist mir zu, da habe ich zu viel Angst, das ist mir zu negativ, das spricht mich nicht an, das ist eh alles schon so negativ in der Welt, dann muss ich mir sowas nicht noch angucken. Wir dachten, wir greifen Ängste auf, was die Personas uns aber zurückgespielt haben, war, dass es als negativ komplett abgespeichert wird in der Auffassung sozusagen. Woraufhin wir dann eben zurückgegangen sind und gesagt haben, gut, wir legen die nächste Pinterest-Kampagne, fahren wir komplett auf einem positiven Alltagserlebnis sozusagen. Also wirklich mit allem, mit Creatives, mit dem Video. Es waren alles sehr, sehr schöne, lebensbejahende Inhalte. Und tatsächlich hat ein Creative ist dabei so eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich konnte tatsächlich, ich habe manchmal täglich das gecheckt, weil ich das tatsächlich nicht glauben konnte. Ich habe das auch mit dem Kunden dann nochmal, also ich habe dann noch den Kunden angerufen und habe gesagt, hey, schau da bitte nochmal in deine Ergebnisse, stimmt das tatsächlich? Ja. Und es war wirklich dann am Ende eine Verdreifachung des Traffics.
Wahnsinn.
Via diesen einen Post. Klar kann man jetzt sagen, das war Glück, das war kein Glück, aber letzten Endes war es eine Anpassung im Content, in der Ausrichtung, auf die wir gar nicht gekommen wären. Bleibt zu sehen, ob sich das weiter so positiv auswirkt. Aber das war jetzt erstmal so der Moment, wo ich dachte, Mensch, guck, es ist vielleicht nicht immer messbar auf Zahlen runtergebrochen, aber allein dieses Feeling für den Content zu entwickeln und da eine Rückansprache zu haben, ist ja unbezahlbar eigentlich.
Ja. Ne? Was aber ja natürlich messbar ist, ist die Zeit, die wir in unseren Content stecken auf jeden quasi. Fall. Wie viel Zeitersparnis habe ich denn konkret durch die Nutzung von KI in unserem Job?
Also ich würde mal sagen, wenn ich erstmal, bevor ich anfange und wenn ich wirklich mir, so wie wir das jetzt besprochen haben, eine ordentliche Datengrundlage schaffen will, ist die Zeitersparnis erstmal, glaube ich, hinfällig.
Wie beim Aufräumen, erstmal Chaos. Und
es ist leider so. Ja, es ist leider so. Also wenn ich, wenn ich da von null anfange, dann man muss erstmal ein bisschen Zeit reinstecken in die eigenen Erfahrungswerte, aber eben auch, um eine Datengrundlage zu schaffen, auf die man dann aufbauen kann. Aber natürlich, wenn ich dann ein gut aufgeräumtes Projekt da habe, in dem ich einfach nur, dass ich einfach nur anklicken kann und in dem ich dann einfach einen Link reinhauen kann und sagen, gib mir mal 5 Aussagen, was sagt meine Zielgruppe zu diesem Sachverhalt? Und dann fällt mir einer davon ins Auge, mit dem ich mich mit meinem Kunden, mit meinem Ansprechpartner beim Kunden ausgetauscht habe und dachte, ah, guck, dann gebe ich den zurück und schreib mir auf Grundlage dessen, geh in die Datei, in die Anhänge, geh in die Projektdaten, schreib mir auf Grundlage von all dem, was du weißt, genau auf diese Sache einen Post, Text, deine Caption, die nehme ich, die tweak ich und lass mir da noch 5 Hooks für. Also dann läuft der Hase, weißt du, wie ich meine? Aber das ist, das setzt voraus, dass man gewillt ist, sich eben erstens damit zu befassen, zweitens die Dinge einmal ordentlich einzurichten und drittens nimmt es niemals letzten Endes die Arbeit ab sozusagen. Ja. Wir sind immer im Hintergrund und müssen dann bewerten, klappt das nicht. Ich glaube aber auch, dass die tatsächliche Zeitersparnis bei so einem Modell, wie wir es jetzt besprechen, also dieses ChatGPT oder LLM als Buddy im Alltag, da steht für mich die Zeitersparnis gar nicht so als Haupt-KPI jetzt für uns im Mittelpunkt. Ich finde, die wird tatsächlich dann spannend werden, wenn es tatsächlich um automatisierte Workflows geht, die wir dann einrichten für unsere Arbeit. Oder? Ja. Da ist für mich tatsächlich die KPI-Zeitersparnis wesentlich wichtiger.
Okay. Und siehst du KI eher als Kreativitätsbooster oder als Gleichmacher? Denn rein theoretisch kann ja jeder dein Ergebnis bekommen.
Ja, oder eben auch nicht. Ja. Je nachdem, wie ich die Funktion verstehe und mit welchen Informationen ich das LLM versorge. Ich persönlich bin ja sehr visuell geprägt. Ich muss mir sowas ja immer vorstellen. Und ich stelle mir sowas tatsächlich vor wie so eine Art Linse. Also das LLM ist dieser große Bereich hinter meiner Linse. Und wenn ich da jetzt ein Prompt reinschicke und eine Aufgabe, dann geht das da, bahnt sich das da seinen Weg im großen LLM und mit viel Glück kriege ich dann auch ein Ergebnis, was einigermaßen passt und was irgendwie stimmt. Mit Pech eben auch nicht. Ja. Und dieser Prompt und dieser Kontext und alles das, was ich dem LLM mitgebe, ist für mich wie so eine Linse, die ich aufsetze, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das LLM die für mich richtigen Bahnen findet und mir zurückspielt. Also so stelle ich mir das zumindest vor.
Ja,
und je mehr ich da tweake und je anders ich meine Linsen setze, desto weniger können die Ergebnisse auch reproduziert werden, zumal sie ja eh nie das Endergebnis sind, sondern du hast ja immer das immer noch auf dem Tisch und bist derjenige, der drauf guckt und dann die letzten Tweaks und Schliffe sozusagen dann macht.
Also bleibt für dich quasi das Menschliche unverzichtbar und wir müssen jetzt nicht Angst haben, dass hier nicht mehr Matthias da hinter dem Rechner sitzt oder wir hinter unseren Schreibtischen, sondern Roboter.
Nein, absolut. Ich glaube tatsächlich, das wird wird ein Tool, wie wir uns heute keine Gedanken mehr darüber machen, Word zu benutzen oder einen Browser. Wie gesagt, ich finde diesen Vergleich, dieser Kommentar war so schön, er hat eben gesagt, people are using an LLM like a brain, but it's a pen. Also diese Funktionsshift, klar, man ist dazu verleitet es zu personifizieren, als eine Person zu sehen. Aber je mehr man sich mit den Funktionen vertraut macht, je mehr sieht man die Maschine dahinter und sieht man tatsächlich das Tool, was in den Vordergrund rückt. Und dann wird auch klarer, für was man es benutzen kann und für was man es eben nicht benutzen kann.
Ja. Und du hast ja schon vorhin von Perplexity und einigen fachspezifischen Begriffen gesprochen.
Ja, das
stimmt. Welche Funktion oder Tools sollte man denn unbedingt testen, um halt Hilfe zu haben in seinem täglichen Social-Media-Alltag?
Ich würde sagen, ich würde mir auf jeden Fall mal eine Persona-Gruppe anlegen zu meiner Zielgruppe. Und die einfach mal testen, ob man es dann benutzt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber zumindest mal befragen, ganz, ganz simpel Screenshots von meinen Arbeiten zu machen. Ja. Auch mal eine Analyse von meinem Insta-Feed. Was denken meine Kunden, wenn sie meinen Insta-Feed sehen? Also einfach, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist es eigentlich tatsächlich, ein Feedback zu kriegen von so einer Funktion.
Und auch in ChatGPT?
In ChatGPT, in Claude, dem LLM der Wahl. Ja. Also mit dem Large Language Model, mit dem man eben vertraut ist und mit dem man gerne arbeitet. Ja. Da würde ich jedem sagen, da muss jeder gucken, was er am liebsten sozusagen macht. Wir haben natürlich ja auch immer noch den rechtlichen Bereich. Also gerade wenn man mit Kundendaten umgeht, muss man natürlich hier auch den Hinweis geben, dass man sensibel damit umgehen muss. Wenn, so wie bei uns zum Beispiel, sicherheitstechnisch mit der KI-Abteilung geklärt ist, ChatGPT ist safe, dann ist es eben ChatGPT.
Okay.
Sollte es bei einer anderen Abteilung Claude sein oder, ich weiß nicht, Gemini, dann ist es eben was anderes.
Da
aber die Funktionen bleiben im Prinzip sehr ähnlich. Also für unseren Bereich ist das, glaube ich, für einen Coder sieht es vielleicht anders aus.
Ich glaube, da gibt es nämlich auch Berührungsängste tatsächlich, dass man denkt, okay, da gibt es ja mittlerweile so viel, benutze ich überhaupt das Richtige? Aber gut.
Das glaube ich auch und das habe ich hier, finde ich, auch als Erfahrung tatsächlich mitgenommen. Und da finde ich aber auch, nur weil man nicht weiß, darf ich das da jetzt, also wirklich ganz platt gesagt, darf ich das da jetzt hochladen oder darf ich das nicht hochladen? Es nimmt einem die Verantwortung keiner ab. Ja. Dann ist der nächste Schritt zu sagen, wen frage ich? Und wer kann das klären, dass wir das benutzen können?
Ja.
Und es nimmt einem niemand aus der Verantwortung, sich drum zu kümmern, das dann zu machen, wenn man tatsächlich diese Hilfestellung in seinem Alltag benutzen möchte.
Okay. Gibt es denn noch irgendwelche Tools, die spezifisch für Bereiche sind, die jetzt ChatGPT nicht abdecken kann?
Also Perplexity zum Beispiel würde ich jedem raten, das zu versuchen, wenn er tatsächlich aktuelle Links braucht. Also bei ChatGPT ist ja ein Large Language Model und dann haben sie sozusagen diese Browser-Funktion des Internets zu durchsuchen oben drauf gesetzt, weil eben die Leute das wollten und weil es zum Teil das auch gebraucht hat. Perplexity hat genau den anderen Ja. Fokus. Perplexity ist eine Suchmaschine und hat das LLM obendrauf gesetzt, damit es dann Ergebnis sozusagen ausgespuckt werden kann. Okay. Das heißt, wenn, und hat sowas wie direkten Zugriff zu Reddit-Foren zum Beispiel auch. Das heißt, wenn mir jetzt besonders wichtig ist, dass die Persona aus Forengesprächen zum Beispiel erstellt wird, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, mit Perplexity so eine Deep Research zu machen.
Okay, das hat ChatGPT nicht? Das kann ich auf.
Das müssen wir mal ausprobieren. Okay. Das kann ich dir so. Ja. Ich weiß, dass es bei Perplexity geht. Okay. Perplexity kriegt man auch immer groß die Quellen einmal ausgeliefert. ChatGPT gibt einem die Quellen ja auch, aber müsste man mal prompten. Ja. Greif exklusiv auf Reddit-Foren bei deiner Persona-Erstellung zu und mal schauen, ob es das dann noch tatsächlich tut und ob es einem was zu den Quellen sagen kann.
Okay. Und nun kennen wir ja alle mittlerweile auf Social Media auch Bilder, wo man doch sieht, dass das kein Mensch erstellt hat, sondern dass da irgendeine KI am Werk war. Wie schaffen wir es denn trotzdem, dass Inhalte noch authentisch bleiben?
Also mit der Bildgenerierung, da haben wir ja jetzt im Moment noch gar nicht drüber gesprochen. Also wir haben ja auch die zwei Baustellen. Das eine ist die unsere alltägliche Arbeit jetzt in Bezug auf Strategie und Content-Erstellung und Texten. Da sind die Large Language Models ja so unser Tool und alles, was mit Bildgenerierung zu tun hat, sind ja Diffusionsmodelle. Auf die greifen wir ja in unserer alltäglichen Arbeit gar nicht zu. Das machen ja die Creator. Letzten Endes glaube ich, dass sich das dahingegen entwickeln wird, dass es in der visuellen Kreation einen ganz großen Bereich an KI-Inhalten gibt, die auch immer besser werden. Also was Veo 3 jetzt kann und was Nano Banana jetzt kann.
Und Finger siehst du nirgendwo mehr.
Das sind Kombinationen. Also das, und da stehen wir ja erst am Anfang. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, wie so jede Bewegung, wird das eben auch eine große Gegenbewegung, auch gerade im Social-Media-Bereich mit sich bringen, dass die Leute extrem dafür sensibilisiert sind und auch authentisches Bild als auch Textmaterial bevorzugen. Und ich glaube, da sehe ich uns eben als Social-Media-Manager absolut in der Rolle, unsere Kunden da durch das, was sich da entwickelt, hindurchzuleiten und zu schauen, in diesem Spannungsfeld zwischen KI und dieser Authentizität, wo verorten wir unsere Marken? Ja. Wo befindet sich unsere Zielgruppe? Wie sprechen wir die in diesem Spannungsfeld noch an? Ist es was, was für uns arbeitet oder müssen wir uns dagegen sozusagen positionieren? Und da sind wir die Experten und das wird keine KI können.
Okay, das ist dann quasi auch schon die Antwort auf meine nächste Frage. Ah, okay. Wo siehst du Social Media in den nächsten 1 bis 2 Jahren? Oder hast du da noch was zu ergänzen?
Ich glaube tatsächlich, es wird immer normaler, es wird ein Tool werden, mit dem wir alle arbeiten werden.
Ja.
Und es wird auf jeden Fall so sein, dass sich in den nächsten Jahren auch diese Workflows, alles das, was sich jetzt abzeichnet, mit wie sie alle heißen, Make, Zapier und N8 möglich sein wird, also mit diesen ganzen automatisierten, was immer als Agent verkauft wird, oft ist es ja gar keiner. Aber diese agentische Arbeit, die wird auf jeden Fall auch in unseren Bereich eindringen und mit der werden wir uns auseinandersetzen müssen. Wo kann die uns Arbeit abnehmen? Wo kann die für uns arbeiten? Genau, und ich sehe tatsächlich dieses Spannungsfeld und ich bin tatsächlich extrem gespannt, was einfach an visuellem jetzt auf uns zukommt und wie das unsere Arbeit tatsächlich auch verändern wird.
Absolut. Angst habe ich keine, weil ich glaube, dass tatsächlich immer noch sehr viel, ich meine, dieser Begriff Soft Skills ist eigentlich, finde ich, falsch gewählt, weil das ja eigentlich
das sind ist, ziemliche Skills.
Das sind eigentlich die wichtigsten Skills, die man hat. Und die braucht man ja halt auch immer noch und die bringt man mit und die hat so eine KI höchstwahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, es bleibt spannend, wie sich unsere Rolle verändert. Dann sind wir auch schon am Ende, Hannah, aber ich entlasse dich noch nicht, denn ich brauche noch einmal deine drei Snacks, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, wenn es ums Thema KI und Social Media geht.
Ich würde tatsächlich sagen, das Allerwichtigste ist, keine Berührungsängste zu haben tatsächlich. Wer das Auto nicht fährt, der wird in der Theorie immer eine Ahnung davon haben, aber kein Gefühl davon.
Und ach,
das
schönes
ist
Bild.
Einfach, das ist genauso. Und es kann nichts passieren. Man kann sich durch die besten Funktionen ja auch, wenn man es beruflich erstmal ein bisschen auf Abseits nehmen will, dann im Privaten was nehmen, was einem wirklich, so wie ich mit meinem Blumengarten, ganz lapidar, was einen begeistert, wo man selber wirklich einen Pluspunkt davon hat, einfach um mit der Thematik Spaß zu haben tatsächlich. Und gleichzeitig einfach gucken, wie du gesagt hast, es gibt keine dummen Fragen. Wenn es einen guten Empfänger für dumme Fragen gibt, dann ist es ein LLM. Mhm. Und im Notfall kann es einen durch sehr, sehr vieles hindurch helfen, tatsächlich. Also da liegt oft die Lösung direkt vor einem, wenn man Fragen zu der Thematik hat.
Total. Das waren aber, glaube ich, zwei. Hast du noch einen dritten?
Ich einen dritten. Was ich tatsächlich auch in der Arbeit sehr hilfreich finde, ist, wenn man mit dem LLM einfach mal spricht.
Ja.
Okay. Also diese Sprachfunktion wird, glaube ich, auch in der Arbeit oft unterschätzt.
Ja, benutze ich gar nicht.
Ja, weil Sprachfunktion und tatsächlich Screenshots.
Ja.
Das in Kombination, weil ich glaube, oft denken wir noch so in diesem Schreibmodus beim Arbeiten. Oh Gott, jetzt muss ich den Text jetzt erstmal abtippen, damit ich das da eingeben kann. Nee, die Bildauflösungsbearbeitungs, das ist unglaublich. Einfach ein Screenshot damit und ab davon. Oder tatsächlich, du hast ein Problem auf Arbeit und du kommst nicht raus. Dir fällt einfach nicht ein, wie du es machen wirst. Einfach mal ein Brain-Audio-Dump. Mhm. Pass auf. Hey ChatGPT, ich habe hier folgendes Problem. Ich weiß nicht richtig, wie ich es angehen soll. Ja. Ich brauche irgendwie mal Unterstützung. Ich laber dich jetzt hier 5 Minuten voll. Du strukturierst mir mal meine Probleme und gibst mir mal ganz klare Themencluster, damit ich dann und Handlungsempfehlung.
Ja. Perfekt.
Was will man mehr?
Sehr gut. Was will man mehr? Das ist ein gutes Schlusswort. Danke, Hanna. Es war sehr schön. Ich habe auch noch mal sehr viel mitgenommen für meine Arbeit.
Das freut mich.
Wir hören uns sicher noch mal. Mach's gut, ciao.
Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.